Schläger ruft verzweifelt die Feuerwehr und wird entlassen. Bundestag stimmt für Einführung eines Veteranentages. Künstliche Intelligenz. Welche Jobs hat ChatGPT bereits ersetzt? Die tagesaktuellen Nachrichten vom 25.04.2024. Pfleger ruft verzweifelt die Feuerwehr und wird entlassen. Was? Gegen 2 Uhr am Mittwochmorgen sind die Rettungskräfte der Feuerwehr zu einem Seniorenheim in Bark im Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, gerufen worden. Pfleger Nico S. sollte sich als einziger Helfer um 45 zum Teil kranke Seniorinnen kümmern. Patienten hätten sich eingenässt und in ihren Exkrementen gelegen, weil keine benötigten Einlagen mehr im Haus waren. Der Pfleger gibt an, die Leitung über den Einlagenmangel informiert zu haben. Eine Reaktion sei nicht erfolgt. Der Pfleger sagte, Zitat, ich bin seit 13 Jahren ausgebildeter Pfleger, aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Auf den Stress reagiert er nach eigenen Aussagen selbst mit körperlichen Beschwerden und muss vom gerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Damit sei das Heim unbesetzt gewesen, berichtet eine Pressesprecher des Rettungsdienstes. Die Heimleitung sei nicht erreichbar gewesen. Daraufhin mobilisierte der Rettungsdienst das Deutsche Rote Kreuz und den Katastrophenschutz. Auch Notarztwagen der Feuerwehr waren im Einsatz, um die Versorgung der 45 Senioren sicherzustellen. Bewohnerinnen und Bewohner des Heims wurden ab etwa 2 Uhr morgens vorübergehend von etwa 80 alarmierten Einsatzkräften betreut. Weil die Lage zunächst nicht einschätzbar war, seien mehrere Ortsgruppen informiert worden, weshalb insgesamt 80 Ehrenamtliche zusammenkamen. Die Rettungskräfte hätten zunächst den Gesundheitszustand der Bewohnerinnen und Bewohner klären müssen, sagt Mandel. Dabei habe der leitende Notarzt festgestellt, dass bei 2 Menschen akuter Pflegebedarf bestanden habe. Diese seien aber vor Ort versorgt worden. Nachdem sich die Situation der Bewohnerinnen und Bewohner geklärt hatte, sei der Großteil der ehrenamtlichen Helfer gegen 4 Uhr abgerückt und nur noch etwa 10 Kräfte bis zum Eintreffen der Frühschicht gegen 6 Uhr dort geblieben. Wie der NDR berichtet, zeigt sich die Heimleitung irritiert von dem Großeinsatz, weil in der Nacht eine zweite Fachkraft vor Ort gewesen sei. Nach Mandels Angaben war diese Person jedoch nicht im Dienst, sondern habe sich in der Ruhephase befunden. Zitat: Da hat unser Führungsdienst gesagt, den können wir hier nicht einsetzen und den können wir nicht für 45 Leute hier verantwortlich mit den Herrschaften zurücklassen. Die STB Care Holding GmbH betreibt das Heim seit dem 1. März. Von Seiten des Betreibers hieß es, die Pflegekraft der Zeitarbeitsfirma sei im Haus gewesen und habe dem Rettungsdienst auch angeboten, den Nachtdienst zu Ende zu führen. Dies hätten die Rettungskräfte aber nicht in Anspruch genommen. Genau. Eine Nachtbetreuung durch eine einzelne Person sei der Pflegestufe der Bewohner entsprechend, so die Leitung. 45 Leute. Okay. Nach dem Vorfall in der Nacht ist Nico S. nun offenbar entlassen worden. Ihm sei Hausverbot erteilt worden, weil er nicht richtig reagiert habe, bestätigte die Pflegedienstleistung des Hauses. Der andere Pfleger habe sich bemerkbar gemacht. Nico S. kontert, die andere Person hätte das fehlende Material auch nicht ersetzen können. Also, das klingt jetzt erstmal äußerst sass. Und ich glaube der Pflegedienstleitung und der Heimleitung kein Wort. Mal gucken, ob es da noch rechtliche Konsequenzen gibt. Aber ich persönlich, das klingt äußerst sass. Ein Pfleger, der 13 Jahre Erfahrung hat, ruft doch nicht einfach so die Feuerwehr. What? Künstliche Intelligenz. Welche Jobs hat ChatGPT bereits ersetzt? Vielleicht wird es diesen Hinweis in Zukunft unter vielen Artikeln, Werbeanzeigen oder Social Media Posts geben. Denn ja, Chatbots wie ChatGPT können schon heute Werber, Redakteurinnen oder Influencer unterstützen. Trotzdem wurde dieser Text ohne die Hilfe einer künstlichen Intelligenz verfasst. Weniger als 6 Monate nachdem ChatGPT 2022 erstmals eingeführt worden war, gab das große Verlagshaus Springer bekannt, zahlreiche redaktionelle Aufgaben mit der künstlichen Intelligenz ersetzen zu wollen. Auch andere Unternehmen wie SAP und IBM wollen künftig auf künstliche Intelligenz setzen und dadurch Aufgaben abgeben. Expertinnen und Experten sind sich einig, dass KI den Arbeitsmarkt enorm verändern wird. Doch welche Jobs betrifft der Wandel? Wo kann man bereits sehen, dass künstliche Intelligenz Arbeit übernimmt? Zeit hat dazu ein Daten von 8 Millionen Online-Stellenausschreibungen aus den vergangenen 4 Jahren von Forschern erhalten und diese untersucht. Auf Freelancer-Plattformen wie Fiverr Freelancer und Upwork suchen selbstständige Aufträge oder neue Jobs. Und diese Angebote haben sich seit der Einführung von ChatGPT stark verändert. Die Daten zeigen, ChatGPT ersetzt längst zahlreiche Jobs. In vielen Branchen lässt sich mit der Einführung der Software ein Trendumkehr beobachten. Wer die Zahl der ausgeschriebenen Stellen zuvor kontinuierlich gestiegen sind, geht sie seither zurück. Das gilt etwa für Werbung, -55%, redaktionelles Schreiben, -38% und Social Media, -37%. Sofort fällt auf, dass vor allem Schreibberufe betroffen sind. Das ist insofern logisch, weil ChatGPT ein Sprachmodell ist, das auf die Verarbeitung von Texten spezialisiert ist. Sagt Christian Baukhage. Er ist Professor für Informatik an der Universität Bonn und forscht über maschinelles Lernen am Fraunhofer Institut für intelligente Analyse und Informationssysteme. Deshalb sei der Rückgang bei Angeboten zu Werbetexten, redaktionellen Schreiben, Lektorieren und Übersetzen am stärksten. Doch auch Berufe wie Entwicklung von Spielen oder Produktmanagement sind weniger nachgefragt. Durch ChatGPT können Aufgaben besser gebündelt werden, sagt Fabian Bresemann vom Oxford Internet Institute, der zusammen mit Ole Teutler vom Social Data Science Center Kopenhagen die Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt erforscht. Freelancer, die durch KI effizienter werden, übernehmen zusätzliche Aufgaben aus anderen Bereichen. So würden insgesamt weniger Arbeitskräfte gebraucht. Das bedeutet, in wissenschaftlichen Übersetzungen sinken weiterhin die Anfragen. Aber das ist halt alles, man sieht das hier, ich muss es euch zeigen, ansonsten seht ihr das vielleicht nicht richtig. Hier sieht man so ein bisschen hinweg. Also wissenschaftliche Übersetzungen sinkt weiter, das war vorher aber auch schon am Sinken. Kunst und Illustration hatte jetzt ein relatives Plateau und ist jetzt hier so ein bisschen in dem Bereich. Datenverwaltung ist gleichbleibend, IT und Netzwerkverwaltung gleichbleibend. Das kann jetzt an ChatGPT sitzen. Ihr seht immer hier die Linie, wo ChatGPT eingesetzt wurde und wie sich das dann weiterentwickelt. Ob das jetzt im direkten Zusammenhang damit ist, weder Aufstieg noch Fall steht hier. Monatliche Entwicklung der Online-Stellenausschreibung nach Tätigkeit. Nicht nur künstliche Intelligenz habe einen Einfluss auf den Online-Jobmarkt, auch die globale Wirtschaftslage sei wichtig. Die Inflation, die hohen Zinsen, geringe Investitionen. Dies führe zu wenigen Neugründungen von Startups und gerade diese seien oft Auftraggeber für Freelancer-Plattformen. Wenn Jobs nicht mehr gefragt sind, liegt das vermöglicherweise daran, dass Startups gerade keine Freelancer beauftragen. Trotzdem zeigen die Daten, dass nicht alle Berufe gleichermaßen betroffen sind. Die Entwicklung liegt also nicht nur an der aktuellen Wirtschaftslage, sondern dahinter steckt mehr. Christian Baukhage glaubt, dass die Wirtschaft erst am Anfang einer Transformation steht. Zitat, man muss davon ausgehen, dass einige Berufe bislang kaum betroffen sind, es aber demnächst sein werden. Beispielsweise die Webentwicklung, bei der man laut den Daten bisher noch keinen wesentlichen Effekt sieht. Ebenso erwartet Baukhage, dass die Verwaltung von Datenbanken und auch Teile der Datenverwissenschaften in Zukunft automatisiert ablaufen, kaum noch bei Freelancer nachgefragt werden. Zitat, diese Einbrüche wird es sicher geben, sobald die Technologie sich weiter durchsetzt. Inwieweit sich KI-Modelle langfristig auch auf weniger technischen Jobs von Unternehmensberatern, Maschinenbauern oder Coaches auswirkt, ist hingegen noch unklar. Eieieiei. Kann euer Job durch eine künstliche Intelligenz ersetzt werden? Meiner nicht, denn ich mache ja so oder so nichts. Ha! Ausgetrickst. Druckpolitik aus der Süddeutschen. Nur die Touristen waren glücklich. Achtung Deutschland. Holland hat Cannabis schon in den 70ern freigegeben und damit eine beispiellose Kriminalität entfesselt. Bedenke das Ende. Respice finem lautet ein antiker Leitsatz für Entscheider. Gerade die Politik tut sich oft schwer damit. Wer vermag zu sagen, welche Risiken und Nebenwirkungen größere gesellschaftliche Reformen vorhaben, etwa in der Sozial- oder Gesundheitspolitik, auf längere Sicht haben werden? Die Niederländer wissen davon zu erzählen, als sie von den 1970er Jahren an ihre Drogenpolitik liberalisierten, taten sie es mit besten Absichten, nämlich dem Ziel, Schaden zu reduzieren. Wenn wir die Menschen schon nicht von Konsum weicher Drogen abhalten können, so das Kalkül, dann sollten sie ja wenigstens nicht beim Straßendealer kaufen, der auch Härteres im Angebot hat, sondern bei einer zuverlässig kontrollierbaren Verkaufsstelle. So entstanden die Coffeeshops und die Duldungspolitik. Konsum und Verkauf blieben offiziell verboten, wurden aber nicht verfolgt. Das schien zu funktionieren. Die offene Drogenszene löste sich auf. Die Kinder waren glücklich. Auch die Abermillionen Europäer, die sich in Amsterdam eindeckten. Und nebenbei profitierte das Land von seinem toleranten, lässigen Image, das sich abhob von der verkniffenen Repression in Deutschland oder Frankreich. Nur eines hatte man nicht bedacht oder wollte es nicht genauso wissen. Woher die Ware kam, die in den Coffeeshops über die Theke ging. Man habe geglaubt, sie stamme aus dem Eigenanbau im Kleingarten, schrieb der damalige Innenminister Fernd Grapperhaus im Oktober 2021 in einem bemerkenswerten Brief ans Parlament. Zitat: Das war eine irrtümliche Annahme. Der Anbau erwies sich als unglaublich lukratives Geschäft für zunehmend professionellere kriminelle Netzwerke. Die Netzwerke weiten ihre Aktivitäten aus und wandten sich anderen Stoffen wie Ecstasy und Kokain zu. Über die Jahre entwickelte sich die Niederlande zum Produzenten und Großverteiler von Betäubungsmitteln aller Art. Die Gangs wurden immer reicher und mächtiger. Ihnen steht ein riesiges illegales Vermögen zur Verfügung, das sie mit dem Kauf von Immobilien, Geschäften und Kneipen weiß waschen. Ihre Gewaltbereitschaft ist fast unbegrenzt. Sie lassen Rivalen oder Verräter auf einer Straße umlegen, sie lassen sie foltern oder zünden Bomben vor deren Wohnung. 900 Mal geschah das allein im vergangenen Jahr. Regelmäßig kommen Unschuldige zu Tode. Gleichzeitig haben die Banden Abhängigkeitsverhältnisse zu ihren Gunsten geschaffen. In Stadtvierteln und Gemeinden, vor allem im Süden des Landes, wo es von illegalen Hanfplantagen und Laboren wimmelt. Anwälte machen mit. Autoverleiher, Finanzinstitutionen, Amtsleute werden eingeschüchtert oder bestochen. Die Drogenindustrie breitet sich aus, trotz täglicher Razzien. Seit etwa 10 Jahren schlagen Kriminalisten Alarm. Die Gangs unterminieren die Gesellschaft, sagen sie. Der Rechtsstaat gerät in Gefahr. Figuren wie Ruduan Taghi etablieren sich. Jener skrupellose Pate aus der Mokro-Mafia, der wegen mehrerer Auftragsmorde kürzlich zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Er begann als kleiner Händler in Utrecht. Heute wird sein Vermögen auf 500 Millionen Euro geschätzt. Die extreme Gewalt, die von ihm ausgeht, reicht längst über das Milieu hinaus. Er ließ mutmaßlich nicht nur den Bruder und den Anwalt des Kronzeugen, der gegen ihn aussagen wollte, ermorden, sondern auch dessen Vertrauensperson, der bekannte Kriminalreporter Peter de Vries. Das ist nichts anderes als Terrorismus, weil die Kriminellen die Staatsmacht, ja die ganze Gesellschaft, gezielt einschüchtern wollen. Finger weg von unseren Geschäften. Im Prozess gegen Taghi wurde deutlich, dass er und seinesgleichen nur noch Hohn übrig haben für den Staat. Nicht ohne Grund. Polizei und Justiz arbeiten hart daran, diese Art von Kriminalität einzudämmen. Aber mit den vorhandenen Mitteln lasse sich nur eine von 9 Banden verfolgen, heißt es 2018 in einem Bericht der Polizeigewerkschaft. Es ist eine schmerzhafte Erkenntnis, weshalb man sie selten hört. Zwischen Typen wie Taghi und dem toleranten Drogenkurs besteht eine direkte Verbindung. Mit ihren halbgaren Duldungspolitik, die Entscheidendes außer Acht lässt, haben die Niederlande eine Kriminalität entfesselt, derer sie kaum noch Herr werden. Schon lange wird über einen Ausweg nachgedacht, der den Fehler beheben soll. Cannabisanbau, der komplett unter staatlicher Aufsicht steht. 2017 wurde beschlossen, das in 10 Städten zu testen. Mehr ließ das EU-Recht wohl auch nicht zu. Nach mehrmaligen Verschieben könnte das wissenschaftlich begleitete Vita-Experiment erst kürzlich beginnen. Das organisierte Verbrechen aus dem Cannabis-Kreislauf herauszuhalten, hat sich als überaus aufwendig erwiesen. Unter anderem wird die Integrität jedes Beteiligten vom Anbauer bis zum Verkäufer mit einem speziellen Screening überprüft. Von diesem Hintergrund bleiben die Nachbarn gerade verwundert auf die Entwicklung in Deutschland. Denn dort, so die Sorge, drohe man denselben Fehler zu machen und die Augen zu verschließen vor dem Kriminalitätsproblem, das man sich einhandeln könne. Das sagen selbst Experten wie der renommierte Kriminologe Cyril Fignon, der die Legalisierung für die einzige realistische Lösung hält und Deutschland lobt, weil es umsetzt, was er in seinem Buch Der dritte Weg vor knapp 10 Jahren vorgeschlagen hat. Anbauvereinigung als Basis für eine gemeinsame europäische Cannabispolitik, die mit EU- und völkerrechtlichen Vorgaben vereinbar sei. Doch auf die Details kommt es an. Gesundheitsminister Lauterbach behauptet zwar, die Reform werde den Schwarzmarkt zurückdrängen, lege aber dafür keinerlei Beweise vor. Dass niemand die Größe und Beschaffenheit des Schwarzmarktes untersucht habe, sei naiv und gefährlich. Er verweist auf die Erfahrung in Kalifornien, wo nach 7 Jahren Legalisierung rund 2/3 des Cannabisumsatzes aus illegaler Produktion stammt. Es fehlen Berechnungen, ob Social Clubs und Südbalkone die gewaltige Menge an Cannabis liefern können, die in Deutschland nachgefragt werden. Schätzungen liegen bei mindestens 400 Tonnen im Jahr. Die organisierte Kriminalität werde sich vermutlich schnell in das lukrative Cannabisgeschäft einmischen, etwa beim Anbau durch Strohmänner in den Clubs. Da holt man sich den Teufel in die Mitte, sagt der Niederländer. Um das zu vermeiden, müssen die Clubverantwortlichen gründlich gescreent werden über ein Führungszeugnis hinaus. Deutsche Behörden hätten offensichtlich zu wenig Kapazitäten für die umfangreichen Kontrollen und Präventionsarbeit, die jetzt anstehe. Fichneau hält es für einen konzeptionellen Fehler, dass das Gesetz in alleiniger Regie des Gesundheitsministeriums entstand, ohne das Innen- und Justizministerium und ohne Absprache mit Nachbarstaaten, die sich Sorgen machen wegen des zu erwartenden Drogentourismus. Puh. Puh, puh, puh. Das ist mal ein kritischer Kommentar. Wichtig ist hier aber darauf zu verweisen, dass selbst der Experte sagt, dass die Legalisierung der richtige Weg ist. Wer braucht denn den Schwarzmarkt, wenn jeder selbst anbauen kann? Okay, ich weiß, das scheint jetzt ein bisschen schwierig zu sein. Aber wie lange dauert es, also was dauert länger, zu einem Verkäufer zu gehen oder eine Pflanze über 3 Monate anzuzüchten? Come on. Das ist schon, also das muss man wissen. So naiv kann man nicht sein. Da gibt es schon zeitliche Faktoren. Und es ist sicherlich super, super praktisch, dass Leute das machen können. Ich glaube auch, dass viele, und das ist ja unabhängig vom Anbau jetzt, dass viele mit den Clubs eine Menge erreichen werden. Ja, das ist also wirklich, ich denke, das wird eine Menge bewegen können. Wir werden aber sehen. Ich wollte den Artikel trotzdem mit euch teilen. Ich fand den sehr interessant. Aus der Süddeutschen. Aktuelle Stunde im Bundestag zu den Vorwürfen bezüglich China und Russland gegen die AfD. Der Bundestag hat sich mit den jüngsten Vorwürfen gegen die AfD-Politiker befasst. Der SPD-Abgeordnete Wiese warf der AfD geheuchelte Vaterlandsliebe vor. Die Partei scheine China und Russland mehr zu lieben als das eigene Land. Der Verrat sensibler Informationen sei nicht nur schäbig, er schade Deutschland massiv, sagte Wiese. Der CDU-Abgeordnete Heinrich Mann hielt der AfD vor, Zitat, das deutsche Volk zu verraten und zu verkaufen. Holy shit. Gleichzeitig warf er der Bundesregierung vor, die Bedrohung aus Russland und China nicht ernst genug zu nehmen. Er forderte die Ampelkoalition dazu auf, internationale Allianzen zu schmieden, die kritische Infrastruktur schützen sowie die Sicherheitsbehörden besser ausstatten. Wenn es doch nur internationale Allianzen gäbe, die Russland zurückdenken, aber naja. Vielleicht bildet sich da ja jetzt was. Der Grünen-Politiker von Notz forderte die AfD auf, die Taktik des russischen Präsidenten Putin anzuerkennen, Demokratien über Migrationsdruck zu destabilisieren. Russland trage mit seiner Unterstützung für das syrische Regime Mitschuld an den hohen Flüchtlingszahlen 2015 und 2016. Er fordert die AfD auf, dies zu akzeptieren, anstatt russlandgefällige Propaganda zu verbreiten. Die AfD wehrte sich gegen die Vorwürfe. Der Abgeordnete Keuter sagte, gegen seinen Parteikollegen liege nichts Greifbares vor. Es gelte die, was gilt?
Unschuldsvermutung.
Zudem wollten die anderen Parteien von ihrem Politikversagen ablenken. Faschos say fascho things. Gestern war gegen den Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl Krah Haftbefehl wegen Spionagevorwürfen für China erlassen worden. Außerdem stehen Krah und der zweite auf der Europawahlliste AfD Büstron unter Verdacht, Geld aus Russland angenommen zu haben. Tja, die ach so starken Deutschen sind dann doch immer die ach so armen Opfer. Hm? Faschisten halt. Jährlicher Gedenktag. Bundestag stimmt für Einführung eines Veteranentages. Der Bundestag hat mit einer großen Mehrheit für die Einführung eines Veteranentages gestimmt. Die Fraktionen von SPD, Grünen, FDP, Union und AfD votierten für den gemeinsamen Antrag der Ampelkoalition mit der Unionsfraktion. Die Gruppe der Linken stimmte dagegen. In dem Antrag wurde die Bundesregierung aufgefordert, ein Konzept für einen jährlichen Gedenktag zum 15. Juni zu erarbeiten. Zudem soll die Versorgung von Veteranen und deren Familien verbessert werden. Der SPD-Politiker und Offizier Alt sagte, es braucht mehr Sichtbarkeit und Anerkennung. In der Gesellschaft seien viele nicht aufgefallen, dass zahlreiche Soldatinnen und Soldaten körperlich und psychisch verwundet seien. CDU-Politikerin Vieregge sprach von einem starken Zeichen der Wertschätzung. Die Einführung des Veteranentages sei ein lange überfälliger Schritt. Verteidigungsminister Pistorius sagt, der Veteranentag mache klar, dass das Leben in Freiheit keine Selbstverständlichkeit ist. Linken Politiker Bartsch sprach hingegen von Symbolpolitik. Statt eines öffentlichen Gedenktages müsse man sich besser um jene kümmern, die im Einsätze geschickt wurden. True. Das ist true. Ja, mir ist es egal. Betreffend tut das übrigens für die Leute, die sich fragen, wie viele Leute betrifft das jetzt einfach? Im Bundesgebiet betrifft der Veteranentag 10 Millionen Leute. Also 10 Millionen Menschen wären der Definition nach Veteranen. 10 Millionen Menschen. Ab wann ist man bitte Veteran? Ich habe sehr viele Nachrichten dazu gelesen. Solange man gedient hat und aus dem Dienst ausgeschieden ist. Also sobald man Wehrdienst gemacht hat und ist raus, dann ist man schon Veteran. Ihr seid auch, ich ganz kurz, Respekt gegenüber den Veteranen. Fühlt euch wie Rambo. Schwer traumatisiert und von blauem Licht erfüllt. Fast 100.000 Einträge im Organspenderegister. Wer zum Organspenden nach dem Tod bereit ist, kann dies seit einem Monat auch online dokumentieren. Seit dem Start des Portals haben sich rund 100.000 Menschen eingetragen. Künftig sollen Kliniken diese Erklärung abrufen können. Seit 4 Wochen gibt es das neue zentrale Online-Register für Organspenden. Einen Monat nach dem Start haben sich fast 100.000 Menschen dort eingetragen. Inzwischen seien 97.858 Erklärungen abgegeben worden, teilte das zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinproduktion fest. Im Portal www.organspende-register.de können Nutzer ab dem Alter von 16 Jahren dokumentieren, ob sie zu einer Organspende nach dem Tod bereit sind oder nicht. Eintragen kann man sich, indem man einen Ausweis mit Online-Funktion verwendet. Die Angaben sind freiwillig, kostenlos und können jederzeit wieder gelöscht werden. Das ist doch eine gute Nachricht. Vor 4 Wochen haben wir ganz kurz darüber gesprochen, dass das jetzt online geht. Wenn ihr da eventuell noch nicht unterwegs wart und ihr sowas machen wollt, weil es einfacher ist und ihr eventuell so eine Funktion habt, dann Feuer frei. Feuer frei. So, das war der letzte Artikel, den ich habe. Damit sind die Nachrichten over.